Herr Jesus, ich bete, dass du uns zu rechten Hörern machst. Ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst. Ich bete, dass deine Güte und deine Freundlichkeit uns durch die Verkündigung, die durch Birol kommt, uns erreicht. Danke, dass wir damit rechnen dürfen. Amen.
Weiß jemand, was hier auf dem Bild abgebildet ist? Nee? Das Kirchenjahr, der Kirchenkalender. Ich hätte echt gedacht, dass jemand das kennt. Okay. Das habe ich jedenfalls im Studium kennengelernt. Es gibt zu jedem Sonntag im Jahr, die sind hier abgebildet, gibt es ein bestimmtes Thema sozusagen im Kirchenkalender festgelegt. Ja, das nennt man das Kirchenjahr. Das heißt, jeder Sonntag im Monat hat nach diesem Kirchenkalender ein bestimmtes Thema eigentlich. Also dann gibt es zum Beispiel ein Thema Gebet oder Thema Fürbitte oder Thema Auferstehung oder eben das Thema Ostersonntag. Das hat den Vorteil, dass wenn man sich nach diesem Kirchenkalender richten würde, was wir nicht tun, wenn man das tun würde, dann würde kein Thema übers Jahr gesehen verloren gehen, weil wenigstens einmal im Jahr ist jedes wichtige Thema zur Predigt dran. Ja? Wir richten uns, wie gesagt, nicht nach diesem Kirchenkalender, aber bei so manchen Tagen, da machen wir das eigentlich auch. Ja? Einmal an einem bestimmten Sonntag im Jahr, da kommt ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel Heiligabend, wenn es dann Sonntag ist, oder eben Ostersonntag. Einfach, weil das ist insofern wichtig, dass wir an die ganz wichtigen Grundlagen unseres Glaubens wenigstens einmal im Jahr erinnert werden. Ich hoffe natürlich, die Auferstehung spielt bei uns auch häufiger eine Rolle, das glaube ich auch. Aber trotzdem möchte ich diesen Ostersonntag zum Anlass nehmen, um uns nochmal ganz grundlegende Wahrheiten über Ostern in Erinnerung zu rufen. Und deswegen habe ich heute drei Ostererinnerungen mitgebracht. Also drei Dinge, an die uns das Osterfest heute nochmal neu erinnern soll. Uns neu ins Gedächtnis und ins Herz rufen soll, was wichtig ist. Bevor ich damit beginne, lese ich aber mit uns die Ostergeschichte. Einmal und zwar aus der Perspektive, die Lukas uns überliefert hat. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Nämlich, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Das ist Ostersonntag geschehen, vor bald sind es 2000 Jahre. Und ich möchte mit uns dieses Ostergeschehen eben uns nochmal neu in Erinnerung rufen, was da eigentlich geschehen ist. Und wir fangen zuerst mal bei der Perspektive der Jünger an. Ja, diese Geschichte ist ja aus der Perspektive der Jünger erzählt. Wie haben sie das wahrgenommen, was passiert ist? Wir wissen ja nicht, was in dem Moment der Auferstehung geschehen ist. Weil der Moment der Auferstehung wurde uns ja nicht überliefert, sondern wie die Jünger danach gesehen haben, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden in der Zwischenzeit. Und sie haben es nicht gemerkt. Aber aus was für einer dramatischen Situation kamen die Jünger eigentlich heraus? Sie sind 3 Jahre lang etwa, sind sie Jesus nachgefolgt, dem Messias, dem verheißenen König. Sie sind 3 Jahre lang, haben sie alles zurückgelassen, was sie hatten im Leben, und haben gesehen, dass er die Prophetien erfüllt hat, die Prophetien des Alten Testamentes. Er hat Kranke geheilt, er hat sogar einen Toten auferweckt. Also die Jünger waren sich ganz sicher, Jesus von Nazareth, das muss der verheißene König sein, das muss der Messias sein. Und darum sind sie ihm nachgefolgt, darum haben sie eben alles zurückgelassen. Aber dann eben das dramatische Ende am Karfreitag, dass der Messias ans Kreuz geschlagen wird. Und das ist ja nicht nur wie eine Gefangennahme, da kann man ja wieder von zurückkommen, sondern der Tod ist ja was Endgültiges, dachten sie zumindest. Also der, auf den sie eigentlich alle Hoffnung gesetzt hatten, der die Hoffnung der Welt sogar sein würde, der wird getötet. Was für ein tiefes Loch eigentlich die Jünger stürzen. Und dann hören sie aber von den Frauen, der ist gar nicht tot, der lebt. Der Messias lebt, Jesus Christus ist der Auferstandene. Und sie können es natürlich nicht fassen, sie können es nicht glauben. Und Petrus geht zum Grab, um zu schauen, um sich selber davon zu überzeugen, dass es eine vernünftige Sache ist, und sieht, dass es leer ist. Dann steht dieser schöne Satz, in voller Verwunderung ging er wieder fort. Und er wundert sich einfach. Er kann es eigentlich noch nicht begreifen, was ist hier passiert. Und ich glaube, dieses Gefühl von voller Verwunderung, diese komische Zwischensituation, in denen die Jünger zu Ostersonntag sind, weil Jesus ihnen ja noch nicht selbst erschienen ist, das trifft eigentlich unsere Situation im Leben oft ganz gut. Ich möchte mal drei Beispielsituationen sagen. Zum einen, wenn wir die Unruhen in der Welt sehen, die Kriege, die Hungersnöte und so weiter, dann bleiben wir auch oft voller Verwunderung stehen. Weil wir wissen doch, eigentlich ist doch Gott da, eigentlich sieht er doch alle Dinge und trotzdem tut er irgendwie nicht das, was wir erwarten. Und dann bleiben wir voller Verwunderung zurück. Oder eine zweite Situation, einmal die Welt, der Zustand der Welt, die Unruhen in der Welt, oder zweite Situation, wenn das Leben nicht so läuft wie nach Plan. Dir fällt ein Eis runter zum Beispiel. Ja, oder irgendwas Größeres passiert, irgendwas, wo wir merken, irgendwie haben wir unser Leben nicht unter Kontrolle und wir fragen uns Gott, was passiert hier gerade, warum passiert das? Oder eine dritte Beispielsituation, eben eine Situation, aus der wir keinen Ausweg sehen, eine wirklich ausweglose Situation, und dann bleiben wir auch manchmal voller Verwunderung zurück. Unser Vorteil ist aber, den wir gegenüber den Jüngern haben, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, mit Ostersonntag endet die Geschichte von Jesus ja nicht, also mit der Auferstehung, sondern da geht's weiter. Die Auferstehung ist nur der Auftakt von dem, was dann kommt, nämlich dass der Auferstandene den Jüngern erst erscheint, dann, dass er in den Himmel auffährt und zu Rechten von Gott sich niederlässt, den Thron zu Rechten Gottes einnimmt. Also wir wissen, diese Geschichte geht weiter und deswegen möchte ich diese drei Situationen hier, diese drei Beispielsituationen, möchte ich gerne als Aufhänger nehmen, um sie vom Grab her nochmal zu betrachten. Also zu schauen, was lernen wir davon von Jesus her, von der Auferstehung her. Ich glaube, die Auferstehung ist nicht nur was damals passiert ist, sondern etwas, was für uns heute ganz relevant ist, ganz entscheidend ist. Und das wollen wir uns anschauen, wie das genau aussieht. Das erste hatte ich genannt, war die Unruhen in der Welt. Kriege sind ja für uns nicht, für uns alle zumindest, so sehr relevant, auch wenn wir es natürlich immer mehr mitbekommen. Aber zumindest die Inflation haben die meisten von uns bemerkt. Die Energiepreise steigen und so weiter. Und genau da kann man auch in so eine Unruhe in einem Inneren auch hineinkommen. Dass man sich fragt, Gott, wo bist du hier eigentlich? Dass man so voller Verwunderung eigentlich zurückbleibt und sich fragt, Gott, was tust du? Und wenn wir das aber von der Auferstehung her betrachten, dann verändert sich eigentlich unsere Perspektive. Und das ist meine erste Erinnerung für uns heute. Jesus Christus regiert, der Auferstandene regiert. Daran muss uns Ostern erinnern. Das lesen wir immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus auferstanden ist, das ist ein Zeichen dafür, dass er die Wahrheit gesagt hat. Dass seine Botschaft eben nicht hinfällig ist. Dass er wirklich der ist, der verheißen wurde. Dass er wirklich der König ist und auch heute König ist und regiert. Zu Rechten Gottes thront. Das muss uns eine Erinnerung sein bei all den Unruhen, die wir in der Welt sehen. Und die können uns manchmal Angst machen, dass wir immer wissen, aber Jesus ist auf dem Thron. Er ist ja auferstanden, er ist wirklich der nicht mehr tot ist, der nicht im Tod geblieben ist, sondern dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Alle Macht ist ihm gegeben. So kann nämlich dann im Psalm 2, im zweiten Psalm kann auch der Psalmist dieses schreiben. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, den Messias Jesus Christus. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Jesus ist der eingesetzte König. Er ist immer in Kontrolle. Und Ostern ist eine Erinnerung für uns, ihm da genau zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er wirklich der ist, der eingesetzt ist. Und wenn das für die ganze Welt gilt, dann gilt es natürlich umso mehr für mein und für dein Leben. Wenn Paulus im Römerbrief einmal schreibt, alles muss uns zum Besten dienen, alles muss denen zum Besten dienen, die Gott lieben, dann kann er das nur schreiben, weil er diese Gewissheit hat, Gott ist völlig in Kontrolle. Wenn Jesus nicht völlig in Kontrolle wäre, dann würde das nicht stimmen. Dann könnten Sachen passieren, die nicht uns zum Besten dienen, weil wir wissen, dass er völlig in Kontrolle ist. Nur deshalb. Deshalb haben wir die Hoffnung, die berechtigte Hoffnung, zu sagen, alles muss uns zum Besten dienen. Alles denen, die Gott lieben. Also das die erste Erinnerung für uns, dass er wirklich, wirklich in Kontrolle ist, dass er alles zum großartigen Sieg machen kann. Ja, schauen wir uns die Jünger nochmal an, Karfreitag. Eigentlich dachten sie, das wäre der Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte. Aber das, was sie dachten, was die größte Niederlage wäre, das hat Gott zum größten Sieg überhaupt gemacht. Nur mit 2 Tagen Abstand, von Freitag zu Sonntag. Und genauso ist es doch heute, kann es doch auch sein. Das, was wir heute für große Niederlagen halten, aus der Ewigkeit her betrachtet, von der Auferstehung betrachtet, sagen wir, Gott hat einen Sieg daraus gemacht. Weil er in Kontrolle ist, kann er das. Also die Erinnerung von Ostern für uns ist, wenn wir beten, dann, wenn wir zu Gott kommen, dann nicht in Angst. Nicht in Angst vor der Zukunft. Warum? Weil wir wissen, dass er die Dinge in der Hand hat. Das heißt nicht, dass das passiert, was wir gerne möchten, dass es passiert, aber es heißt, dass definitiv passiert, was er will. Dafür wollen wir beten. Dafür wollen wir einstehen im Gebet und erwarten, er hat wirklich die Dinge in der Hand. Die erste Ostererinnerung. Die zweite Ostererinnerung. Wenn das Leben nicht nach Plan läuft. Das Wichtigste an der Auferstehung ist natürlich für uns erstmal, dass wir wissen, weil Jesus auferstanden ist, haben wir auch eine Hoffnung auf das ewige Leben. Das ist auch wie im Neuen Testament immer wieder gesagt. An Jesus, an seiner Auferstehung sehen wir, was auf uns wartet. Nämlich, dass wir auch auferstehen werden, dass wir nicht im Tod bleiben werden, so wie Jesus nicht im Tod geblieben ist. Also das ewige Leben ist das, was wir erwarten. Aber das macht natürlich umso mehr auch mit uns hier und heute schon. Das ist nicht nur etwas, was irgendwann mal wichtig wird, sondern etwas, was schon heute und schon jetzt wichtig ist. Nämlich, wenn das Leben nicht nach Plan läuft, weiß ich, es ist nicht so schlimm. Es gibt ein ewiges Leben, das ist viel wichtiger. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erzählt. Ich hatte, als ich so Teenager war, hatte ich auch mal einen Plan für mein Leben, was ich gerne machen würde. Das glaubt man mir heute vielleicht nicht mehr. Ich wollte damals eigentlich zur Bundeswehr gehen und Medizin studieren. Also wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre ich heute Feldarzt in Afghanistan oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die gerade sind. Das war eigentlich mein Plan fürs Leben. Ich dachte, ich mache mein Abitur, dann gehe ich zur Bundeswehr, dann studiere ich Medizin und dann bin ich Feldarzt. Ja, also, hohes Abzeichen, Offizier. Wie ihr sehen könnt, hat es nicht geklappt. Das ist keine Überraschung für jemanden. Ich vermute, es hat auch mit meiner Mutter zu tun, weil die immer bei der Vorstellung, dass ich nach Afghanistan gehe, immer gesagt hat, dass sie dagegen beten wird. Also Ermutigung für euch, auch solche Gebete werden erhört. Aber es hat mir natürlich überhaupt nicht in den Plan gepasst, ja, weil dann furchtbare Sachen auch teilweise passiert sind, die mir meinen Plan völlig durchkreuzt haben. Und was ich eigentlich gedacht hatte, was passieren würde, ist nicht passiert. Wenn meine ganze Hoffnung im Leben auf Karriere beruhen würde, dann wäre spätestens in dem Moment mir der Boden völlig unter den Füßen weggezogen gewesen. Weil was wäre dann meine Hoffnung gewesen für die Zukunft? Weil das, was ich eigentlich machen wollte, hat ja nicht geklappt. Aber ich weiß, auf das Leben kommt es halt auch nicht an. Das ist nicht so wichtig, was hier passiert. So krass das klingt, aber es ist wirklich nicht so wichtig. Weil ich ein Leben erwarte, was viel herrlicher ist, viel größer, viel wunderbarer und viel länger dauert, als alles, was hier passiert. Das ist unsere zweite Ostererinnerung. Es gibt ein ewiges Leben und das ist viel relevanter als alles, was hier passieren wird, jemals. Das ewige Leben ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ich habe mich vor nicht so langer Zeit mit jemandem unterhalten, mit einem Mann, der auch so total der Karrieretyp war. Der hat es richtig durchgeplant. Der hat schon durchgeplant, wann er im Leben welche Karrierestufe erklimmen wird und was er dann mit dem Geld macht, was er vorhat und so weiter. Und das Problem ist, das kommt halt nicht so. Das Leben ist halt nicht nach Plan. Es kommen immer irgendwelche Sachen, Gott sei Dank, kommen immer irgendwann Sachen, die uns reingrätschen, dass wir merken, wir haben es halt nicht in der Hand. Und alle Hoffnung, die wir, unser Fundament, wenn wir es in dieses Leben allein legen, wenn unser Fundament nicht Jesus Christus ist, dann werden wir immer nur Scheitern erleben. Wir brauchen eine Hoffnung, die größer ist als das. Eine Hoffnung, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Die einzige Hoffnung, die es gibt, ist Jesus Christus. Die einzige Hoffnung, die nicht scheitert bei plötzlicher Arbeitslosigkeit, die nicht scheitert, wenn der Aktienmarkt einbricht oder was auch immer, sondern die uns trägt durch alles durch. Er ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und das ist aber eine starke, eine große Hoffnung. Das schreibt auch Paulus im Römerbrief, 8. Kapitel. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, der wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Darum können wir unser Leben hingeben für Jesus. Darum können wir Opfer bringen für Jesus. Weil wir nicht erwarten, dass dieses Leben uns alles bieten muss. Wir wissen, da kommt was viel Herrlicheres. Als zweite Ostererinnerung, es kommt das ewige Leben, ganz sicher. Und aus dieser Perspektive betrachtet ist dieses Leben nicht mehr so wichtig. Was macht es aber mit ausweglosen Situationen in unserem Leben? Weil durch die müssen wir ja trotzdem durch. Manchmal kommt man in Zwickmühlen hinein und da sieht man keinen Ausweg. Und dann ist es schade, nur auf die Ewigkeit zu warten. Also nur noch durchzustehen und warten, irgendwann ist vorbei, das ist ja nicht so eine schöne Hoffnung. Ja, das ist auch eine Hoffnung, aber es ist noch was Besseres, wirklich. Es gibt noch was Besseres. Nämlich, wenn wir so Fragen stellen, Herr, Gott, siehst du mich eigentlich? Siehst du mich überhaupt in der Situation, in der ich stehe? Und kannst du mir heraushelfen? Kannst du mir helfen, aus meiner Sucht heraushelfen, in der ich stecke? Kannst du mir aus meiner Einsamkeit heraushelfen? Kannst du mir bei meinen finanziellen Problemen helfen? Und Ostern sagt uns, Gott kann, der kann alles. Wer Jesus von den Toten auferweckt hat, das haben wir gerade eben schon gehört, der kann natürlich auch dein finanzielles Problem lösen, der kann dir bei deiner Einsamkeit helfen, der kann dir aus deinen Süchten heraushelfen, weil dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist die Kraft, die auch in uns wirkt. Ist die Kraft, die wir auch anrufen im Gebet. Mehr noch, sogar ihm ist ja der Name über allen Namen gegeben. Das heißt, im Gebet rufen wir den konkret an, der auferweckt worden ist. Und der von den Toten auferweckt worden ist, der kann natürlich helfen, der kann natürlich sehen. Der kann, dem ist nicht zu groß, dem ist nicht zu schwer. Ich möchte vor allem auf einen Punkt möchte ich hinaus. Den möchte ich, denke ich, jetzt an Ostern und das nochmal in Erinnerung rufen, weil mir das selber nochmal so bewusst geworden ist. Es gibt ein paar hier von euch, einige würde ich sagen, die, ich muss mich eigentlich mit reinnehmen, und wir beten schon sehr, sehr lange für eine Sache, das kam auch schon vorhin, wir beten schon sehr lange für eine Sache und sehen aber keinen Durchbruch. Vor allem betest du vielleicht schon sehr lange für einen Angehörigen, für Familienangehörigen, für Freund. Du wünschst ihm, dass Jesus Christus ihm begegnet und es passiert aber nicht. Und es vielleicht auch schon lange nicht passiert. Und da möchte ich hoffe ich, dass Ostern uns neue Erinnerung ist, Gott kann, Gott ist mächtig und er wird. Versteht ihr, da ist eine Hoffnung in Ostern, weil der von dem leiblichen Tod auferwecken kann, der kann natürlich auch vom geistlichen Tod auferwecken. Es gab mal einen Mann, der hat vor einiger Zeit gelebt, der wollte von Jesus auch nichts wissen. Und wenn man damals Christen gefragt hätte, wer wird sich niemals bekehren, dann hätten sie gesagt, dieser, der wird sich niemals bekehren. Der wollte nicht nur von Jesus nichts wissen, der hat auch Christen verfolgt. Von einer Stadt in die nächste. Ich rede natürlich von Saulus von Tarsus, auch genannt Paulus. Wenn man damals Christen gefragt hätte, wer wird sich garantiert niemals bekehren, wer ist hoffnungslos verloren, dann hätten sie garantiert Paulus gesagt. Und was passiert? Von einem Moment auf den anderen begegnet Jesus ihm und er ist gerettet. Genauso wie in einem Moment auf den anderen steht der Auferstandene auf. Das muss sich nicht lang ankündigen. Das braucht nicht Zeit. Gott muss nicht erst ein bisschen die Erde bewegen und dann fängt es an zu beben und irgendwann merkt man, oh, da kommt was. Das kann wirklich von einem Moment auf den anderen schlagartig das Licht des Lebens hereinbrechen. Ostern ist eine Erinnerung an uns, dass Gott mächtig ist und dass er das kann, dass er das schon mal getan hat und dass er es wieder tun wird. Hört nicht auf zu beten. Nicht jetzt, nicht in Zukunft. Ostern soll uns neu daran erinnern, Gott kann, Gott ist wirklich, wirklich mächtig. Drei Ostererinnerungen. Die erste ist, der Auferstandene regiert. Darum haben wir keine Angst vor dem, was passiert, sondern wir sehen mit Gewissheit, mit Zuversicht in die Zukunft. Weil wir wissen, er wird garantiert seinen Plan durchsetzen. Wie damals schon niemand den Plan hindern konnte, auch durch eine Kreuzigung nicht, kann auch in Zukunft niemand den Plan Gottes hindern. Zweite Erinnerung ist, dass das ewige Leben kommt. Also können auch Sachen schiefgehen in diesem Leben, das ist nicht so schlimm. Das ewige Leben ist sowieso besser als alles, was hier passieren könnte. Und die dritte ist, Gott ist mächtig. Gott ist wirklich mächtig. Ihm ist alle Macht gegeben. Ich habe die Geständnis zum Schluss. Ich habe mir die Sache nicht selber ausgedacht, sondern die hat Paulus schon geschrieben. Im Brief an die Epheser. Das ist eigentlich mein Predigttext, den lese ich jetzt zum Schluss. Weil er das so schön ausdrückt. Nochmal als Zusammenfassung der Predigt praktisch. Oder eigentlich ist meine Predigt eine Ausführung von dem, was er schreibt. Paulus schreibt an die Epheser: Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Amen.